Unter ihre zahlreichen Gedichte setzte sie ihr Kürzel H.V.R., weil sie, wie sie selber sagte, nichts anderes sein wollte als eine Feder in Gottes Hand. Anna Charlotte Hedwig von Rädern, eine preußische Adelige aus blaublütiger Offiziersfamilie, sah sich in Dienst genommen vom König aller Könige. Der, Jesus Christus nämlich, hatte sie dazu mit geradezu phänomenalem Sprachgefühl und hoher Formulierkunst begabt. An ihrem Schreibtisch entwarf und verfasste sie Gedichte und Lieder für, wie sie diese betitelte, schlichte Lieder für schlichte Leute. Über fast 4 Jahrzehnte hinweg gab sie ein reichlich gebrauchtes CVJM-Jungscharblatt heraus, auch ein Blatt für Christen bei der Polizei, und so ganz nebenbei leistete sie ein enormes Pensum bei Besuchsdiensten in Gruppen und Kreisen. Keine Frage also, dass Leben und Wirken dieser blaublütigen Königsbotschafterin reichlich Stoff bieten für eine weitere Folge in der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt von und mit Rolf Schäffbuch. Am Mikrofon heißt sie dazu Klaus Anne. Herzlich willkommen.
Nicht geht es um Denken, um Meinen, es geht um das ewige Reich. Hinweg drum mit Sagen und Träumen, es ist keine Zeit zu versäumen. Der König kommt eilend, kommt gleich. Ach kommt, reicht euch liebend die Hände, es geht um sein Reich und um die Kron. Hört's doch, soll er um euch weinen? Der König will euch doch recht einen, bringt euch nicht um den ewigen Lohn.
Klingt nach politischem Aufruf zur Einigkeit und Geschlossenheit im neu zusammenwachsenden Kaiserreich. Doch weit gefehlt. In diesen Worten drückt eine preußische Adelige aus höchstem Offiziersadel ihr Herzensanliegen aus. Das Volk Gottes darf sich nicht länger so viel nebeneinander, ja sogar gegeneinander leisten. Der König will dringlich, dass seine Leute zusammenrücken und beisammen bleiben. Dass dies mehr als ein frommer Wunsch war, belegen Lebensweg und Lebenswerk der adeligen Brückenbauerin Hedwig von Rädern, die am 23. April 1866 geboren wurde und am 22. Mai 1935 verstarb. Rolf Schäffbuch blättert für uns in einer Familiengeschichte von wahrhaft preußischem Adel.
Die brandenburgischen Gutsbesitzer, zu denen die von Rädern gehörten, waren meist arm. Was sie an Reichtum hatten, war ihre Ehre und ihre lange Tradition. Man witzelte in Berlin Vermögen von wen? Dafür haben sie den Stammbaum fast bis zurück zum Hauptmann von Kapernaum. Die großen reichen Gutsbesitzer waren in Pommern, dann Ostelbien. Hedwig von Rädern ist in einer armen brandenburgischen Adelsfamilie aufgewachsen, in der die Ehre der traditionsreichen Familie und die Treue zum preußischen König wichtig war, wichtiger als viel Tafelsilber. Jeder, der nur einigermaßen die preußische Geschichte kennt, muss vor Ehrfurcht fast erstarren, wenn er die Namen der Familien hört, mit denen die von Rädern verwandtschaftlich verbunden waren. von Goretzky-Kornitz, von der Marwitz, von Katte, edle Ballern von Tierek auf Rebenfels und Rannig. Mann, oh Mann, wenn wir noch die Namen dazu nehmen, die im Leben von Hedwig von Redern eine Rolle gespielt haben, dann ahnen wir, was ihr Lebensbereich war. Graf Eduard von Pückler, Graf Andreas von Bernstorff, Kurt von Knobelsdorff, Toni von Blücher, Margarete von Oertzen, Gräfin Waldersee, Oberstleutnant von Hassel, Frau von Bethmann, Frau von Mecklenburg, Jenny von Platow, Baronin Tüggen, Fräulein von Zitzewitz. Genug! In dieser Welt des preußischen Adels hatte Jesus einen geistlichen Aufbruch gewirkt. Ein Aufbruch zu biblischer Wahrheit. Weg von der Überheblichkeit, wir Preußen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Uns ging hin zu der Gewissheit, Hindenburg hat's mal so formuliert, ich bleibe dabei, ich glaube, dass Jesus Christus mein Heiland ist und dass ich mich seiner Gnade getrösten darf. In diesem Geist wuchs Hedwig auf. Ihr Vater, General von Redern, war von dieser Gewissheit geprägt, wie übrigens die meisten der genannten Adligen. Der väterliche Herr auf Wandsdorf hatte seiner 10-jährigen Tochter Hedwig eine Bibel gewidmet mit dem Satz »Zum fleißigen, täglichen Gebrauch«. Aber Glaube kann man nicht befehlen. Noch nicht mal als Vater, erst recht nicht als General. Es war ein langer Weg. Es wurde ein langes Ringen der selbstgerechten, selbstsüchtigen und hochmütigen Hedwig, so wurde sie bezeichnet. War ein langer Weg, bis sie endlich aus Überzeugung zu Jesus sagen konnte.
Hier hast du meine beiden Hände. Ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg. Du weißt das Ende. Bring du mich aus der Fremdlingschaft. Ach, leite mich mit deinen Augen auf jedem Schritt durchs dunkle Tal. Wie gar nichts meine Kräfte taugen. Ich fühl es täglich tausendmal.
Sie hat es gespürt über der Verhärtung ihrer Seele, ihres ganzen Wesens, als der Vater ganz plötzlich gestorben war, kein Vermögen hinterlassen hatte und als auch das väterliche Schloss auf Wunsdorf plötzlich, man weiß nicht durch welchen Grund, abgebrannt war. Und die Mutter musste mit der Tochter eine einfache Wohnung in Potsdam, Berlin suchen, beengte Wohnung. Hedwig wurde immer ungenießbarer für Menschen, die mit ihr zusammen sein mussten. Aber dann erlebte Hedwig von Redern, Jesus kann auch Verbitterung heilen, auch Verbitterung gegen Gott. Dabei wirkte vieles zusammen, die evangelistischen Vorträge des Basler Missionars Elias Schrenk, die Predigten des alten Generalsouveränten Braun, die Hauskreise der eben durch Graf Pückler gegründeten Michaelsgemeinschaft. Gerade diese Gemeinschaft gab sich ein eigenes Liederbuch mit Liedern voll Jesusliebe und voll Einladens, ernst zu machen, doch mit einem Leben mit Jesus. Und Hedwig von Redern wurde eingeladen, dabei mitzuhelfen. Sie wurde auch eingeladen, in der eben gegründeten Sonntagsschule des Grafen Bernstorff mitzuwirken. Das alles wurde für sie zu einer Glaubensschule, zu einer Schule in die Bibel hineinzufinden. Sie bekannte später, ich habe mich Jesus zugewandt, wie eine Blume sich der Sonne zuwendet. Aber war es eine richtige Bekehrung? Sie zweifelte selbst daran. Da hat Graf Bernstorff gesagt, in Asien, Afrika wissen die meisten Menschen nicht, wann sie geboren sind, aber sie wissen, dass sie leben. Und so weißt du, Hedwig von Redern, dass du lebst mit Jesus, auch wenn du nicht genau weißt, wann das begonnen hat. Voll Eifer war sie dann dabei, bei Krankenbesuchsdiensten im Moabiterhospital. Sie wirkte mit bei der seelsorgerlichen Betreuung von Droschkenkutschern, von Briefträgern, später von Polizisten und dann kam noch die Arbeit unter Zigeunern dazu. Vor allem lernte Hedwig von Redern Verständnis aufzubringen, dass Christen in ihrer Mentalität total verschieden sein können. Neben dem Feuergeist Graf Pückler gab es in Berlin den langweilig scheinenden, aber wohltuend gleichbleibenden Grafen Bernstorff. Und dann den noch im weißen Haar jünglingshaften CVM-Pionier von Rotkirch. Sie alle ertrugen einander und wollten als unterschiedliche Charaktere ertragen sein. Fräulein von Redern, wie man damals sagte, lernte in Berlin auch kennen George Müller, den Waisenhausvater von Bristol, auch Hudson Taylor, den Gründer der China-Inland-Mission. Sie waren keine Adligen dem Blute nach, aber geadelt durch den lebendigen Gott.
Mächtig
In der Reihe Blaues Blut von Gott geadelt erzählt Rolf Schäffbuch aus dem Leben und Wirken der preußischen Adligen Hedwig van Redern, die sich für das Zusammenrücken und Beieinanderbleiben der Christen ihrer Zeit als adlige Brückenbauerin vehement eingesetzt hat. Welche Besonderheiten, vielleicht auch Eigentümlichkeiten Rolf Schäffbuch bei seinen Recherchen entdeckt hat?
Das Besondere war ihr Schreibtisch. Sie hatte als junges Mädchen einen Schreibtisch vom Vater geschenkt bekommen und darauf war arg gefühlvolle Jungmädchenpoesie entstanden. Und dann strömte aber das Leben aus Gott auch in die dichterische Ader. Von da ab wollte Heta, wie sie von Freunden genannt wurde, nichts anderes sein als eine, wie sie sagte, Feder in Gottes Hand. Auf dem Schreibtisch. Unter den Gedichten stand deshalb immer nur die Abkürzung HVR. Sie wollte nicht selbst in den Vordergrund treten. Zum Druck von Gedichtbändchen gab sie erst ihre Zustimmung, als man ihr sagte, das ist ganz geschickt, wenn man bei Krankenbesuchen etwas mitbringen kann. Ein kleines Heft mit Liedern, mit Gedichten. So nannte sie ihr erstes Bändchen mit dem Titel Schlichte Lieder für schlichte Leute. Wie arm wäre die Christenheit geblieben ohne die Lieder von Hedwig von Redern. Ohne das
weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll.
Wie wichtig ist bis heute, dass bewusst gemacht wird.
Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Wir haben einen Helfer von liebevoller Huld. Wir haben eine Freude, die niemand von uns nimmt. Wir haben eine Harfe vom König selbst gestimmt.
Wie arm wären wir ohne den Ausblick.
Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein.
Die besondere Formuliergabe von Heta erkannte Graf Bernstorff, der väterliche Seelsorger. Zuerst bat er sie um erzählende Beiträge für seine Zeitschrift, dann um Traktate, Weihnachtshefte, dann um den Kalender Zeit und Ewigkeit. Den redigierte sie 33 Jahre. 36 Jahre lang gab sie ein vielgelesenes CVJM-Jungscharblatt heraus, auch dann ein Blatt für christliche Polizisten und das christliche Wochenblatt Die Warte. Ist unvorstellbar, wie das alles auf dem kleinen Schreibtisch zu leisten war, neben den Aufgaben in Besuchsdiensten, in Kreisen und Gruppen. Es war offensichtlich so, Hedwig von Redern's Kräfte wuchsen, je mehr ihr aufgetragen wurde. Sie ließ sich auch nicht lähmen durch Widerstände oder durch Enttäuschungen, etwa als die offizielle Kirche sie aus den Krankenbesuchsdiensten in Moabit hinausdrängte. Sie hatte gar keine Zeit und Kraft zu reagieren auf Angriffe, sondern sie war total ausgefüllt damit zu agieren, ihre Kräfte einzusetzen. Nicht, weil sie etwas für Jesus tun wollte, vielmehr hatte sie gelernt, Jesus will uns zu Kanälen machen, durch die er seine belebenden Wasser strömen lassen möchte. Schreibtisch. Ist noch lange nicht alles erwähnt, Hedwig von Redern war so etwas wie ein Medien-Multigenie. Sie entdeckte faszinierende Gestalten aus der Gottesgeschichte, die den meisten Christen aus dem Gesichtsfeld entschwunden waren oder die völlig missdeutet waren. Sie wollte das Glaubensanliegen dieser Frauen und Männer neu herausstellen, der Hildegard von Bingen, der Katharina von Siena, des Nikolaus von der Flüe. Ja, auch Männer waren darunter, sogar Katholiken und auch exzentrisch scheinende Gestalten wie die baltische Adlige Juliane von Grüttner und Madame Guyon. Mit dem allem wollte Hedwig von Redern anschaulich machen, dass Christus in uns, das Bleiben in Christus, wie die schwache Rebe im Weinstock, das kann in jedem Menschenleben Wirklichkeit werden. Das ist kein mystischer Traum. Bleibet in mir und ich in euch, so hatte Jesus gesagt. Auffallenderweise waren unter den dargestellten Gestalten viele Frauen, denn Hedwig von Redern hatte feinfühlig erspürt,
es darf doch nicht totgeschwiegen werden, zum Schaden für die ganze Christenheit, was Jesus seit Beginn seiner Gemeinde gerade auch unter einfachen und besonders auch unter edlen Frauen getan hat.
Dabei machte sich Hedwig von Redern die Mühe intensiven Quellenstudiums. Sie wollte nichts in die Gestalten hineinlesen. Vielmehr wollte sie die Frauen und Männer selbst noch einmal zu Wort kommen lassen. Dabei entdeckte sie,
welch ein gemeinsames Band verbindet die Glaubenszeugen aller Zeiten, aller Länder, aller Stände. Ja, dies Band verbindet Christen von einst mit uns, die wir heute leben. Wir werden einander so nahe gerückt, dass man meinen könnte, wir könnten denen die Hände reichen, die vor uns den Namen Jesu zu verherrlichen trachteten. Unsere Christengegenwart wurzelt in der Vergangenheit. Wir bauen auf dem Grund, den andere vor uns legten, mit vielen Kämpfen und großem Glaubensmut. Das Reich Gottes bildet ein zusammenhängendes Ganzes.
Die Verbundenheit der Jesusleute quer durch die Jahrhunderte und auch hinüber über die merkwürdigen Grenzen der Kirchentümer, der unterschiedlichen Frömmigkeitsformen, das wollte Hedwig von Redern herausstellen. Und das wollen wir auch mit dieser Reihe Blaues Blut von Gott geadelt. Das, was eigentlich Ökumene meint, heute so oft völlig missdeutet und auch missverstanden, nämlich die Verbundenheit derer, die Jesus Christus als Gott und Heiland bekennen und sein Reich in dieser Welt ausbreiten wollen. Es geht doch nicht um einen christlichen Weltkirchenkonzern, sondern das Anliegen, dass Menschen zusammenfinden, die Jesus lieben und etwas für ihn tun wollen. Die weltweite Familie Jesu. Hedwig von Redern war geradezu prädestiniert dazu, für solch ein Zusammenwachsen der großen Christusfamilie Bahn zu brechen, um Kontakte herüber und hinüber zu schaffen. Dazu half zuerst einmal ihre phänomenale Sprachbegabung. Wenn sie zu großen Konferenzen als Simultandolmetscherin gerufen war, dann war sie so im Feuer, dass sie oft schneller war als die Rednerinnen und Redner. Sie konnte sich eben kongenial hineindenken in deren Anliegen, gerade dann, wenn die Redner ohne Manuskript freisprachen. In Bad Blankenburg geschah es etwa, dass ein Redner sagte, oh, you got it already, du hast es schon mitbekommen, was ich sagen wollte. Zum anderen war da Hedwig von Redern's durch und durch weibliche, zugleich fürstliche Begabung, Menschen anderer Sprachen, anderer Prägung in deren Eigenart ernst zu nehmen. 1897, da war die große Allianzkonferenz in der neu erbauten Evangeliumshalle von Bad Blankenburg, das war für Frau von Redern ein Elementarerlebnis. Und von diesem Augenblick an förderte sie die Bestrebungen der Evangelischen Allianz, so viel sie nur konnte. Aber sie tat es nicht unkritisch. 1906 war es, sie war als Gast bei der englischen Glaubenskonferenz in Keswick, da spürte sie hellwach, da ist ein ungewohnt neuer Geist im Anzug. Man redete damals viel von einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Man erzählte sich, was dort in Wales, was dort in Kalifornien geschehen sein sollte. Heta bekam all den Lärm und die geradezu treiberische Unruhe auf der Konferenz mit und blieb selbst innerlich so unsagbar traurig leer, weil sie so wenig biblisches Schwarzbrot ausgeteilt bekam. Ein Jahr später war dann die Pfingstwelle, wie man sagt, in Deutschland angekommen, vor allem in Kassel. Damals schrieb Hedwig von Redern in ihr Tagebuch,
den Nüchternen wird klarer und klarer. Satan sucht seine Beute unter der Gemeinde Jesu. Wie oft sagt man mir, du musst doch einfach solche Versammlungen mitmachen, um dir ein Urteil zu bilden. Nein, nein, wenn Gott es so fügt, dann können seine Leute auch in des Löwen Rachen springen. Aber doch nicht aus Interesse, das schließt doch so viel Neugier ein.
Kurz, Hedwig von Redern, der so sehr nach Gemeinschaft mit anderen Christen verlangte, musste unter Schmerzen die Verbindung aufgeben mit solchen, die sich geradezu blind fanatisch den sogenannten Pfingstsegnungen auslieferten.
Ist sich damit aber die adlige Brückenbauerin unter der damaligen Christenheit nicht selber untreu geworden, indem sie sich von diesen Pfingstgruppen trennte? Wie ist das aus heutiger Warte einzuschätzen und zu beurteilen, Rolf Schäffbuch?
Ja, das ist ein sehr aktuelles Problem. Es wird heute oft gesagt, die Berliner Erklärung von 1910 sei vom Zaun gebrochen worden und es seien überhebliche Leute gewesen, die sich von den Pfingstlern getrennt hätten. Nein, gerade bei Hedwig von Redern sieht man, was das für ein Schmerz war in ihrer Seele, in ihrem Herzen, im ganzen Wesen, dass sie sich trennen musste von Leuten, die ja auch mit der Bibel leben wollten, die vom Heiligen Geist viel hielten, aber sie merken, da ist so viel fremder Geist dabei, dass wir Jesus keine Ehre antun, wenn wir diese Geister vermischen. Um der Ehre des gekreuzigten Jesus willen musste sie diese Scheidung durchführen. Bei Hedwig von Redern wurde die Not dieser Scheidung glasklar formuliert.
Im alten Bund überschüttete Gott seine Leute mit Gütern und mit Glückseligkeit. Er tat das im gleichen Maße, wie er sie zuvor hart geprüft hatte. Im neuen Bund ist es anders. Jesus hat zu unserem Heil seine Seele ausgehaucht. Ihm müssen seine Dienerinnen und Diener gleich werden. Darum erhebt er sie nicht aus dem Staub, sondern er lässt sie während ihres Lebens in Kreuz, Hohn und Verfolgung. Erst in der Ewigkeit wird uns klar werden, dass Gott uns auf diese Weise seinem geliebten Sohn Jesus gleichgestalten will. Nur in tiefster Leidensglut, da zerschmilzt das eigene Leben. Da wird uns die Kraft gegeben und des Glaubens Siegesmut. Da geschieht im Geist dem wahren Gottes heilges Offenbaren.
Aus solchen Gedichtstrophen wird bis heute spürbar, Hedwig von Redern hat Leiden am eigenen Leib, auch in der eigenen Seele durchstehen müssen. Und wie? Dreimal musste sie sich schwersten Operationen unterziehen. Und wie lange hat sie sich geplagt, bis sie endlich den Eingriffen zustimmte? Will denn Gott, dass ich operiert werde? Will denn Gott, dass ich weiterlebe? Wie hat sie auch mit ihrem Bruder gelitten? Ihm hielt sie Haus, neben all ihren anderen Aufgaben, zuerst in Wiesbaden, dann in Gumbinnen im entlegensten Ostpreußen, bis dann ihr Bruder an beiden Stellen höchster Regierungsverantwortung wegen der politischen Wirren der damaligen Zeit ausgewiesen worden war und sie wieder einmal mit ihm die Koffer packen musste. Sie hat auch noch miterlebt, wie ein geliebter, hochbegabter Großneffe bei einem Flugzeugunfall umkam. Aber der schmerzlichste Einschnitt war wahrscheinlich das Sterben der heißgeliebten Mutter. Sie war so etwas wie das zweite Gewissen von Hedda von Redern gewesen. Die letzte Station ihres von so vielem Reisen geprägten Lebens war Potsdam. Dort ist sie im Mai 1935 nach schwerstem Leiden verstorben. Aber halt, ich bin noch nicht am Ende. Es würde ganz Entscheidendes fehlen, wenn nicht erwähnt würde, Hedwig von Redern war Mitbegründerin des Bibelhauses Malche und auch Mitbegründerin und der entscheidende Motor des Frauenmissionsgebetsbundes. Frauen sollten fähig gemacht werden zu qualifiziertem Wirken in Gemeinde und Gemeinschaft samt Weltmission. Darum die Ausbildungsstätte Malche im Oderbruch. Selbst jedoch die qualifizierteste Ausbildung kann ein Schlag ins Wasser werden, wenn Jesus sie nicht zu seiner Sache macht. Hedwig von Redern hielt nichts von der blasiert selbstsicheren, ja vermessenen Erwartung, Jesus wird uns dann schon segnen. Das klang ihr zu sehr nach dem überheblichen Satz, Gott verlässt keinen ehrlichen Preußen. Nein, Jesus hat seine Leute zu beten gelehrt. Vater, dein Reich komme ins Gebet. Eingebunden hat Jesus sein Erlösungswerk getan. So wollte Hedwig von Redern auch Menschen einbinden, vor allem Frauen, in das Werk der Weltmission. Sie sollten eingebunden sein in die Fürbitte eines großen Kreises von Mitbetenden. Der sollte durch Gebet, durch Dank, durch Bitte, aber auch durch informiertes Anteilnehmen und durch finanzielles Mittragen mit hineingenommen sein in das oft so einsame Wirken der Missionarinnen. Bei dem allem wollte Hedwig von Redern nie vorne dran stehen. Sie war immer wieder bereit, die zweite Geige zu spielen, nicht zu leiten, nicht zu repräsentieren, sondern zu arbeiten. Nichts anderes als personifizierte Nothilfe wollte sie sein. Darum konnte sie auch andere dazu ermutigen.
Du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt.
Der König kommt eilend, kommt gleich. Wir haben zu Beginn gehört, dass das ein Vers war, der ihr sehr wichtig war. Der König kommt eilend. Damit hat die adlige Dienerin Jesu Zeit ihres Lebens gerechnet. Der König kommt bald. Darauf hat sie gehofft. Sie hat mit der baldigen Wiederkunft Jesu gerechnet. Aber ihr Herr sollte sie an der Arbeit finden. Anders als sie es sich erhofft hatte mit der Wiederkunft Jesu, hat sie es dann durch Sterben hindurch erlebt.
Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird doch das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe.